Katechismus bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer Sendung, in der wir der Frage nachgehen, warum bekennen wir den einen Gott? Und helfen wird uns dabei bei der Beantwortung dieser Frage Pater Alanus Kordel, Dominikaner im Kloster St. Paulus in Berlin. Grüß Gott, Pater Alanus.
Grüß Gott.
Pater Alanus, wieder einmal danke, dass wir hier sein dürfen und dass wir Ihnen zuhören dürfen. Warum bekennen wir den einen Gott? Das steht im Großen Katechismus in den Punkten 200 bis 202. Und im Kompendium findet sich eine Antwort darauf, kurz und bündig, wie wir das vom Kompendium gewohnt sind, im Punkt 37. Dort steht, weil er sich dem Volk Israel als der eine geoffenbart hat, als er sagte, höre Israel, der Herr ist einzig, ich bin Gott und sonst niemand. Jesus selbst hat dies bekräftigt, Gott ist der einzige Herr, sagt er, Markus 12, 29. Das Bekenntnis, dass Jesus und der Heilige Geist ebenfalls Gott und Herr sind, bringt in den einzigen Gott keine Spaltung. Pater Alanus, wir freuen uns auf Ihre Ausführungen.
Zu den frühesten Werken christlicher Literatur in lateinischer Sprache gehört die Schrift Octavius des römischen Rechtsanwaltes Marcus Minutius Felix. Sie ist in Dialogform gehalten und wendet sich an gebildete Heiden. Sie ist die einzige Verteidigungsschrift des Christentums, die in den Zeiten der Verfolgung in Rom entstanden ist. Lactantius, ein späterer kirchlicher Schriftsteller, sagt von dem Büchlein, es zeige, welch berufener Verteidiger der Wahrheit Minutius Felix hätte sein können, wenn er sich ganz dieser Beschäftigung gewidmet hätte. Er hatte einst zusammen mit seinem treuen Freund Octavius den christlichen Glauben angenommen. Die Schrift zeichnet ein Streitgespräch zwischen dem Heiden Caecilius und Octavius nach, von dem wir freilich nicht recht wissen, ob es stattgefunden hat oder ob es sich um eine literarische Erfindung handelt. Auch Letzteres täte dem Inhalt keinen Abbruch. Aus einer skeptischen Grundhaltung heraus argumentiert Caecilius zuerst gegen die Annahme eines Schöpfergottes und einer lenkenden Vorsehung. Nichts Gewisses könne der beschränkte Verstand des Menschen über das Göttliche ausmachen. Selbst Erkenntnis sei das Höchste, wonach der Weise streben könne. Die Welt befinde sich in einem immerwährenden Kreislauf. Der Mensch und jedes Lebewesen sei bloß eine spontane Zusammensetzung von Grundstoffen, die sich wieder zerteile, auflöse und zerstreue, ohne das Zutun eines Verfertigers, Kunstrichters oder Urhebers. Die Unordnung im Laufe der Natur, die Katastrophen, welche heilige und profane Stätten, schuldige und gottesfürchtige Menschen gleichermaßen treffen, der große Erfolg mancher Bösen und das Unglück mancher Guten, all das spreche überdies gegen eine göttliche Vorsehung und Weltregierung. Es herrsche vielmehr in wechselnden und schwankenden Zufällen das Schicksal. Darum sei es besser, an der Religion der Ahnen festzuhalten und die Götter anzubeten, die die Älteren einen fürchten gelehrt hätten. Diese Pietät habe die Stärke Roms begründet. Und als sich dank ihrer der römische Staat ausgebreitet habe, habe man die Kulte der fremden Lokalgottheiten dazugenommen und dadurch auch ihre Reiche gewonnen. Er fährt fort mit einem Angriff auf die Christen. Ungebildete Männer aus den unteren Volksschichten, verstärkt durch eine leichtgläubige Weiberschar, die frech, aufgeblasen und überklug sich gebärdend, sich vermessen, entgegen der allgemeinen Übereinstimmung aller Völker über das Dasein unsterblicher Götter, möge ihr Wesen und ihr Ursprung noch so ungewiss sein, diese so alte, nützliche und heilsame Religion aufzulösen oder zu schwächen. Sodann folgen allerlei kursierende Schauermärchen über das ruchlose Treiben jener duckmaserischen Lichtschalenvereinigung, gemeint sind die Christen, bei ihren versteckten Versammlungen. Diese bemitleidenswerten Menschen stürben auf Erden unter Martern ohne Furcht, fürchteten aber einen Tod nach dem Tode. So beschwichtige eine trügerische Hoffnung durch den tröstenden Ausblick auf ein erneutes Leben ihre Angst. Auf diese Weise lebten sie weder vor dem Tode noch danach. Man müsse diese Geheimgesellschaft mit ihren abstoßenden und unsittlichen Bräuchen, die sich auf der ganzen Erde immer mehr ausbreiten, gründlich ausrotten. Die Lehren von einem einzigen Gott, vom Weltende durch Feuer, von der Auferstehung der Leiber, von einer ewigen Vergeltung des Guten und einer ewigen Verdammnis, gelten dem Anwalt der heidnischen Staatsreligion allesamt als absurd. Auf das rhetorische Feuerwerk des Caecilius antwortet Octavius nach einer kurzen Zwischenrede des Minucius Felix, der als Schiedsrichter fungiert, in sachlichem Ton. Zuerst weist er auf einen Widerspruch in der Argumentation des Gegners hin, denn einmal glaube er an Götter, ein andermal zweifle er an ihrem Dasein, so schwanke er zwischen unvereinbaren Gegensätzen hin und her, wie jemand, der den Weg nicht kenne, an einer Kreuzung ängstlich stehen bleibe, weil er weder einen zu wählen wage, noch alle für richtig halten könne. Gegen diese lähmende Skepsis macht Octavius geltend, dass alle Menschen ohne Unterschied des Alters, Geschlechtes oder Ranges die Gabe der Vernunft von Natur aus mitbekommen und nicht durch ein günstiges Geschick erlangt hätten. Daher könne ein jeglicher, sei er auch ungebildet, arm und unerfahren, nach den göttlichen Dingen forschen und seine Ansicht davon äußern. Da es dabei nicht auf das Ansehen des Sprechers, sondern auf die Wahrheit des Gesprochenen ankomme. Selbsterkenntnis, wie Caecilius sie forderte, lehnt Octavius nicht ab. Gerade um ihretwillen müsse man jedoch nach Beschaffenheit und Ursprung der Welt im Ganzen fragen, deren Teil jeder Mensch nun einmal ist. Beide Fragenkomplexe seien so fest miteinander verkettet, dass wer nicht sorgfältig das Wesen der Gottheit zu ergründen suche, auch um die Natur des Menschen nicht wisse. Ausgestattet mit Sinneserkenntnis, Sprache und Vernunft ist letzterer fähig zur Erkenntnis und Nachahmung Gottes. Es komme dem wohl größten Sakrileg gleich, die Antwort auf diese Fragen im Staube zu suchen, wo sie doch in der erhabenen Höhe zu finden sei. Zufall, argumentiert Octavius, ist keine Erklärung für die Schönheit und Ordnung des Weltalls. Leute, welche behaupten, die Ausstattung der ganzen Welt sei nicht nach göttlichem Plan ausgeführt, sondern Resultat einer ganz beliebigen Zusammenballung von Bröcklein Materie, scheinen ihm weder Verstand noch Sinn, ja keine Augen zu haben. Die irdische und außerirdische Welt bezeugten unbestreitbar die Tatsache, dass es ein Wesen von ganz hervorragender Geisteskraft gebe, das die ganze Natur belebe, bewege, ernähre und regiere. Wenn du in ein Haus kämest und sähest alles wohl eingerichtet, geordnet und geschmückt, so würdest du jedenfalls annehmen, ein Hausherr walte darin und sei viel vorzüglicher als jene guten Dinge. Ebenso glaube, wenn du am Himmel und auf der Erde eine weise Vorsehung, Ordnung und Gesetzmäßigkeit erblickest, dass in diesem Hause der Welt ein Herr und Erzeuger des gesamten Kosmos ist, schöner als die Gestirne selbst und alle Teile des Weltganzen. Aus den planvollen Walten der Vorsehung gewinnt Octavius auch ein entscheidendes Argument gegen die Vielzahl der Gottheiten in den heidnischen Kulten. Wo Ordnung herrscht, gibt es eine einheitliche Führung. Ansonsten hätte sie keinen Bestand. Spaltung der Herrschaft führt nämlich allemal zu zerstörerischen Auseinandersetzungen. Wie die Bienen eine Königin und die Herden ein Leittier hätten, so sei auch im Himmel die höchste Majestät nicht geteilt und die ganze Macht ihrer wahren göttlichen Befehlsgewalt nicht gespalten. Hingegen ist es offenkundig, so sagt er, dass Gott der Erzeuger von allem weder Anfang noch Ende hat, er, der allen Dingen Dasein verleiht, sich selbst ewige Dauer, der vor der Entstehung der Welt für sich selbst gleichsam eine Welt war. Er leitet durch sein Wort alles, was auch immer ist, ordnet es durch seine Vernunft und vollendet es durch seine Macht. Man kann ihn nicht sehen, betasten, messen. Er ist über unsere Sinne erhaben, unendlich, unermesslich und nur sich selbst in seiner ganzen Größe bekannt. Unsere Brust aber ist zu eng, um ihn zu verstehen, und deshalb würdigen wir ihn angemessen, wenn wir ihn unvergleichlich nennen. Man suche auch keinen Eigennamen für Gott. Gott ist sein Name. Nur da braucht man verschiedene Wörter, wo man in einer Vielheit einzelne durch eigene benennende Kennzeichnungen unterscheiden muss. Gott, der einzig ist, gehört das Wort Gott ganz allein. Octavius untermauert seine Beweisführung dann mit einem Durchgang durch die Philosophie. Von den griechischen Weisen sei Platon in der Sache am deutlichsten mit seinem Gedanken vom Weltbaumeister, obschon auch er sich vom Volksglauben nicht ganz habe lösen können. In den heidnischen Göttersagen und Kultübungen macht er viel Unsinniges und Unsittliches aus. Rom verdanke seine Stärke nicht seinem Aberglauben, sondern unzähligen ungestraften Verbrechen bei der gewalttätigen Ausbreitung seiner Herrschaft. Die Anschuldigungen, welche gegen die Christen vorgebracht werden, entlarvt Octavius als dämonische Erfindungen. Die ganze Lebensweise seiner Glaubensgenossen strafe jene Verleumdungen Lügen. In seinem Schlussworte führt er aus, wir, die wir nicht Großes sprechen, sondern es leben, rühmen uns, das erreicht zu haben, was jene Philosophen mit höchster Anstrengung suchten, aber nicht finden konnten. Warum sind wir undankbar dafür? Warum missgönnen wir es uns selbst, wenn die Wahrheit über Gott in unserer Zeit zur Reife gelangt ist? Am Ende erklärt Caecilius sich für überzeugt und wird gläubig. Minucius Felix verzichtet in seiner ganzen Argumentation auf Belege aus der Heiligen Schrift, die ja von den Gegnern als Beweismittel nicht anerkannt wird. Die Existenz eines einzigen Gottes wird rein mit Vernunftgründen nachgewiesen. Trotzdem liegt sein Gedankengang ganz auf der Linie des heiligen Paulus, der an die Römer schreibt: Was von Gott erkennbar ist, ist den Menschen offenbar. Gott nämlich hat es ihnen geoffenbart. Denn seine unsichtbare Wirklichkeit wird seit der Erschaffung der Welt an dem Geschaffenen denkend wahrgenommen, seine ewige Macht und Göttlichkeit. Der Apostel mag zwar dabei eher an eine Schau mit Herz und Gemüt gedacht haben, in die der Machtglanz des Schöpfers in seinen Werken fällt und sie so ihren Urheber in seiner Herrlichkeit erahnen lässt, als an eine logische Schlussfolgerung aus dem vor Augen liegenden auf das zugrunde liegende. Dennoch ist das Vernunftwesen Mensch auch hierzu fähig. Er vermag hinter dem Sichtbaren das Unsichtbare zu sehen, indem die ganze ihn umgebende Welt Ursprung und Bestand hat. Er kann die ihm durch die Sinne vermittelte Welt der Erscheinungen nicht einfach hinnehmen, sondern muss nach Ursache und Urheber fragen und vermag dabei den Bereich des Sichtbaren zu überschreiten. Jeder Mensch muss sich diese Frage früher oder später stellen, denn es geht dabei auch um ihn selbst, um sein Woher und Wohin, um Sinn, Ziel und Dauer seiner Existenz. Spätestens in der Lebensmitte drängt sie sich mit aller Gewalt auf. Er muss kein Berufsphilosoph sein, um eine Antwort auf sie zu finden. Aber es ist auch ein wissenschaftlicher Beweis des Daseins Gottes möglich. So versteht das Erste Vatikanische Konzil die Worte des Apostels. Gott, aller Dinge Ursprung und Ziel, kann mit dem natürlichen Licht der menschlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen mit Gewissheit erkannt werden, so sagt es. Und Papst Pius X. präzisiert die Konzilsaussage noch: Durch die sichtbaren Werke der Schöpfung kann Gott als Ursache mittels der Wirkungen mit Gewissheit erkannt und sogar bewiesen werden. Octavius entwickelt diesen Nachweis anhand der Ordnung und Zweckmäßigkeit in der Körperwelt. Sie lassen auf ein geistig erkennendes Wesen schließen, das die vernunftlosen Dinge auf ihr Ziel hin ordnet. Nikolaus Hartsöcker, der sich als Physiker und insbesondere als Optiker hervorgetan hat, sodass er Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Akademien wurde, schrieb: Ich glaube, dass nie ein Mensch von gesunden Sinnen je ernsthaft hat überredet werden können, dass sich die sichtbare Welt durch das zufällige Zusammentreffen von Atomen gebildet habe, ohne dass die Vorsehung eines allmächtigen Wesens dieselben in ihre gegenwärtige Ordnung versetzt hätte. Es würde dies viel unbegreiflicher sein, als wenn alle Buchstaben, welche in der Aeneis Virgils, dem Hauptwerk der lateinischen Dichtung, vorkommen, zufällig durcheinandergeworfen, sich dergestalt geordnet hätten, dass die Dichtung in der vom Dichter komponierten Gestalt zum Vorschein gekommen wäre. Der heilige Thomas von Aquino hat aus Elementen der platonischen und aristotelischen Philosophie noch vier weitere Wege entwickelt, um das Dasein Gottes zu beweisen. Sie steigen jedes Mal von den Wirkungen zur ersten Ursache auf, von den Veränderungen, denen die sichtbare Welt unterliegt, gelangt man zu einem ersten unbewegten Beweger. Von der Über- und Unterordnung der Wirkursachen zur ersten Wirkursache, von den Dingen, die sein und nicht sein können, zu einem an sich notwendigen Seienden. Von den Vollkommenheitsstufen, die wir in den Dingen finden, zur Ursache jeder Seinsvollkommenheit. Denn eine erste Ursache, die selbst nicht mehr verursacht ist, muss es geben. Denn gäbe es sie nicht, könnte es auch keine weiteren geben. Und so wäre schlicht nichts. Diese erste Ursache wird von allen Gott genannt. Wir können diese Beweise hier nicht weiter ausführen. Sie zu verstehen setzt nämlich eine gründlichere philosophische Schulung voraus und Vertrautheit mit der Ausdrucksweise und Methode der Scholastik. Die fünf Wege führen alle an eine Grenze, über die hinaus sie jedoch versagen. Sie weisen Gottes Dasein auf. Auch einige göttliche Eigenschaften lassen sich aus ihnen ableiten. Weiter geht es denn aber nicht. Ausgehend vom sinnlich Wahrnehmbaren stellen sie zwar die Beziehung der Dinge zu ihrem ersten Urheber klar heraus, wie Gott in sich selber ist, können sie uns hingegen nicht kundtun. Dies bleibt ein Geheimnis. Ein Mechaniker, der ein Automobil untersucht, kann sich zu guter Letzt ein Bild vom fachlichen Können des Konstrukteurs machen. Über dessen Privatleben oder Familienstand erfährt er dadurch aber nichts. Ähnlich verhält es sich mit der natürlichen Erkenntnis Gottes. Von seinem inneren Leben wissen wir nur durch die im Dunkel des Glaubens angenommene Offenbarung. Sein Wesen enthüllt sich nur in der Schau von Angesicht zu Angesicht für diejenigen, die daran schon teilhaben oder noch teilhaben werden.
Warum bekennen wir den einen Gott? Darum ging es heute in einem ersten Teil in der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir hörten Pater Alanus Kordel aus dem Dominikanerkloster St. Paulus in Berlin. Am Mittwoch hören Sie dann die Fortsetzung, den zweiten Teil zur Frage, warum bekennen wir den einen Gott? Wenn Sie das Ganze noch einmal nachhören möchten, sich in diese Gedanken noch einmal vertiefen möchten, dann können Sie unseren CD-Dienst anrufen unter der deutschen Telefonnummer 08328 921 120 oder Sie schauen auf horeb.org und laden sich das Ganze in unserem Podcast- und Download-Angebot herunter. Ihnen allen viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.